aus Tart auf die Suche nach ihr zu schicken. James würde das nicht tun. Er war aufrichtig. Er hat mir ein Schwert gegeben und er nannte es Oath Keeper. Im Übrigen macht es keinen Unterschied. Sie hatte Lady Caitlin versprochen, dass sie ihre Töchter zurückholen würde, und kein Versprechen war so heilig wie das einer Toten gegenüber. Die jüngere Schwester lebte längst nicht mehr, hatte Jane behauptet. Bei der Arya, welche die Lannisters nach Norden geschickt hatten, um sie mit Roose Boltons Bastard zu vermählen, handelte es sich um einen Schwindel. Blieb also nur Sansa. Brienne musste sie finden. Bei Einbruch der Dunkelheit entdeckte sie ein Lagerfeuer an einem Bach. Zwei Männer saßen dort und brieten Forellen. Rüstung und Waffen hatten sie an einen Baum gelehnt. Einer war alt, der andere jünger, jedoch bei weitem nicht mehr jung. Der nicht ganz so alte erhob sich und begrüßte sie. Sein mächtiger Bauch spannte die Bänder seines gesprenkelten Rehlederwamses. Ein ungepflegter, ungeschnittener Bart bedeckte Kinn und Wangen in der Farbe von altem Gold.
»Wir haben Forellen genug für drei, Sir«, rief er.
Nicht zum ersten Mal wurde Brienne irrtümlich für einen Mann gehalten. Sie nahm den Topfhelm ab und schüttelte ihr Haar aus. Es war gelb wie schmutziges Stroh und fast ebenso spröde. Lang und dünn wehte es ihr um die Schultern.
»Ich danke euch sehr.«
Der Heckenritter blinzelte sie ernsthaft an. Offensichtlich war er, wie sie nun begriff, kurzsichtig.
»Eine Lady, wie? Bewaffnet und in Rüstung. Illy, bei den guten Göttern sieh dir an, wie groß sie ist!« »Ich habe sie auch für einen Ritter gehalten«, meinte der Ältere und wendete die Forellen.
Wäre Brienne ein Mann gewesen, hätte man sie als groß bezeichnet. Für eine Frau war sie riesig. Absonderlich, dieses Wort hatte sie ihr Leben lang gehört. Sie hatte breite Schultern und noch breitere Hüften, ihre Beine waren lang, ihre Arme dick, ihre Brust bestand mehr aus Muskeln als aus Busen. Die Hände waren groß, die Füße gewaltig. Und zudem war sie auch noch hässlich, hatte ein sommersprossiges Pferdegesicht und Zähne, die zu groß für ihren Mund zu sein schienen. An nichts davon brauchte man sie zu erinnern.
»Sears«, sagte sie, »habt ihr eine Jungfer von 13 Jahren auf der Straße gesehen, mit blauen Augen und kastanienbraunem Haar, vielleicht in Gesellschaft eines beleibten, rotgesichtigen Mannes von 40?«
Der kurzsichtige Heckenritter kratzte sich am Kopf.
»Ich kann mich nicht entsinnen. Wie sieht kastanienbraun aus?« »Rötlich braun«, warf der Ältere ein. »Nein, wir haben sie nicht gesehen.« »Wir haben sie nicht gesehen, Milady«, erklärte der Jüngere ihr. »Kommt, steigt ab, der Fisch ist fast gar. Habt ihr Hunger?«
Hunger hatte sie, doch war Vorsicht geboten. Heckenritter hatten einen zweifelhaften Ruf. »Ein Heckenritter und ein Raubritter sind zwei Seiten des gleichen Schwerts«, hieß es. »Diese beiden sehen nicht allzu gefährlich aus.«
»Dürfte ich euren Namen erfahren, Sears?«
»Ich habe die Ehre, Sir Crichton Longbow zu sein, von dem die Sänger erzählen«, verkündete der Dickbauch. »Ihr habt vielleicht von meinen Heldentaten am Blackwater vernommen. Mein Gefährte ist Sir Illifer, der Mittellose.«
Falls es tatsächlich ein Lied über Crichton Longbow gab, hatte Brienne es nie gehört. Die Namen sagten ihr nicht mehr als die Wappen. Sir Crichtons grüner Schild zeigte lediglich ein braunes Schildhaupt und eine tiefe Furche, die von einer Streitaxt stammen mochte. Sir Illifers Wappen bestand aus geständertem Gold und Hermelin, allerdings deutete alles andere an dem Mann darauf hin, dass er Gold und Hermelin nie in anderer Form als gemalt zu sehen bekommen hatte. Er war mindestens 60 und hatte ein spitzes, schmales Gesicht, das unter der Kapuze des geflickten Mantels hervorschaute. Seinen Kettenpanzer sprenkelten Rostflecken wie Sommersprossen. Brienne war einen Kopf größer als beide, hatte ein besseres Pferd und bessere Waffen. »Wenn ich mich vor solchen Kerlen fürchte, kann ich mein Langschwert gleich gegen Stricknadeln eintauschen.«
»Ich danke euch, gute Sears«, sagte sie. »Ich lasse mich gern zu einer Forelle einladen.«
Brienne schwang sich vom Pferd, sattelte die Stute ab und tränkte sie, ehe sie das Tier zum Grasen anpflockte. Waffen, Schild und Satteltaschen legte sie unter einer Ulme ab. Inzwischen waren die Forellen knusprig gebraten. Sir Creighton brachte ihr einen der Fische, und sie ließ sich mit gekreuzten Beinen nieder und aß.
»Wir wollen nach Duskendale, Milady«, erzählte Longbow ihr, während er seine Forelle mit den Fingern auseinanderzupfte. »Ihr würdet gut daran tun, euch uns anzuschließen. Die Straßen sind gefährlich.«
Brienne hätte ihnen mehr über die Gefahren auf den Straßen erzählen können, als sie vermutlich wissen wollten.
»Ich danke euch, Sears, aber ich bedarf eures Schutzes nicht.«
»Ich bestehe darauf. Ein wahrer Ritter muss stets das zarte Geschlecht verteidigen.«
Sie legte die Hand auf ihren Schwertknauf.
»Dies hier wird mich verteidigen, Sir.«
»Ein Schwert ist nur so gut wie der Mann, der es führt.«
»Ich führe es hinlänglich gut.«
»Wie ihr meint. Es wäre nicht höflich, mit einer Lady zu streiten. Wir werden euch heil nach Duskendale bringen. Für drei ist es sicherer als für einen allein.«
Wir waren zu dritt, als wir von River Run aufgebrochen sind, und doch hat James seine Hand verloren und Cleos Fry das Leben.
»Eure Tiere können nicht mit meiner mithalten.«
Sir Creightons Wallach war ein alter Gaul mit Senkrücken und Triefaugen, und Sir Eliphas Pferd sah klapprig und halb verhungert aus.
»Mein Ross hat mir schon am Blackwater gut gedient«, beharrte Sir Creighton. »Für wahr, dort habe ich ein großes Gemetzel angerichtet und mir ein Dutzend Lösegelder verdient. Kannte Milady zufällig Sir Herbert Bolling?« »Jetzt werdet ihr ihn nicht mehr kennenlernen. Ich habe ihn dort erschlagen. Wenn der Sturm der Schwerter beginnt, findet ihr Sir Creighton Longbow niemals in den hinteren Reihen.«
Sein Gefährte gab ein trockenes Kichern von sich.
»Craig, hör auf! Eine wie Sie braucht solche wie uns nicht.«
»Eine wie ich?«
Brienne war sich nicht sicher, worauf er hinaus wollte.